Leben aus der Quelle, Leben aus dir. Das ist bei der Maria, wo wir jetzt miteinander nur ein Abschnitt aus ihrem Leben anschauen. Das war ihr Lebensmotto. Sehr eindrücklich. Wir schlagen miteinander auf. Aus Lukas 1 lesen wir Vers 26 bis 38. Das ist die Ankündigung durch den Engel von der Geburt, von ihrer Schwangerschaft und von der Geburt vom Herrn Jesus. Lukas 1, ab 26. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Manne mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit deinem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Es ist für mich interessant, dass gerade auch die Begebenheit der Lukas, der Arzt, so ausführlich beschreiben. Wenn wir die Evangelien anschauen, hat der Matthäus vor allem für die Juden geschrieben. Er hat sehr viele alttestamentliche Bezüge drin. Der Markus hat mehr für die Römer geschrieben und vom Lukas sagt man, dass er für die Griechen geschrieben hat, weil die Griechen chronologie- und geschichtlich hat das super müssen verheben. Und als Mediziner mit dem Studium und mit seinem ganzen Werdegang ist er mit diesen Sachen nicht überfordert gewesen. Das wäre ein Fischer eher gewesen, wenn er da etwas ganz sauber hätte müssen eruieren. Und darum schreibt er schon in den ersten Vers, im Vers 3 vom Lukas 1, so habe ich es auch für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben. Und jetzt ist er da auch dran, auch mit der Ankündigung von der Geburt, wo der Engel zu der Maria kommt. Und ich will da zwei, drei Punkte herausgreifen, schon gerade beim ersten Vers. Es steht da, der Engel Gabriel ist gekommen. Das war ein Engelsfürst, der jetzt ins Zeitliche reingekommen ist, auf die Erde, zu einer Frau, zu einer jungen Frau, einer Jungfrau, und ihr eine Botschaft gebracht hat. Die Frau, denke ich, ist verschrocken. Der Alltag hat bei ihr angefangen, wie manche vorher schon. Sie war verlobt mit dem Josef, aber die Verlobung in Israel, das war etwas ganz Sauberes. Also da war noch kein Kontakt untereinander. In der Regel ist die ungefähr ein Jahr gegangen. Und nach einem Jahr hatten sie 7 Tage ein Hochsein und am 7. Tag, Abend, ist dann der Mann zu der Frau das erste Mal zusammengekommen, wo sexuell nachher das passiert ist. Und darum ist da der Engel zu ihr gekommen und sie ist verschrocken und ich habe mir überlegt, was hat sie von Engeln können wissen oder gewusst von Engelbegegnungen. Und ich denke, da war nur eine, die ihr allenfalls geschichtlich in den Sinn kam. Und das war im 1. Mose 6, wo die gefallenen Engel mit der Frau in Fleischeskontakt sind, also etwas Negatives. Und jetzt ist ein Engel da und bringt ihr eine Botschaft. Aber auf der anderen Seite sehen wir immer wieder Engelbegegnungen, wo sie einfach der eine jetzt Gericht verkündigt, im 1. Mose 3, 24. Beim Abraham war es eine positive Botschaft, die ihm ein Engel erschienen ist, der er ihm das Tier gegeben hat beim Opfer statt dem Isaac und so weiter. Es hat ein paar so Sachen. Im Psalm 91 steht, dass er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Oder im Hebräer 1, 14 für uns, auf uns bezogen, dass er die Engel ausgesendet hat zum Dienste derer, die die Ewigkeit erben. Also sind die Engel immer wieder im Hintergrund doch aktiv für die Gläubigen, die sehr aktiv sind. Und dann steht da noch mal etwas, eine Ortsbezeichnung, Nazareth, wo sie nachher auch gewohnt haben. Und später sagt einer, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Und jetzt ist für mich interessant, in Matthäus 2, 23, tut Matthäus, der vor allem für die Juden geschrieben hat, und sagt dort, und er kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazoräer heißen. Wenn wir in den Propheten gehen, schauen, finden wir das Ort Nazareth irgendwo. Und dann müssen wir sagen, nein. Da sind wir jetzt einfach mit der deutschen Sprache halt wieder ein bisschen benachteiligt. Und die Juden, die das Hebräische können, die haben da eher Bruch gemacht. Denn Nazareth kommt von Netzer. Und Netzer heisst Zweig. Und von einem Zweig steht im Jesaja und auch in anderen Propheten steht etwas. Dass ein Zweig aus dürrem Erdreich, ein Zweig aus einem Baumstrunk raus wird aufgehen und wird Frucht bringen. Ist also dort schon unter anderem Jesaja 11, 1 und so weiter, andere Stellen, wo wir einfach sehen, wo für sie ganz klar ein Hinweis ist. Für uns ist er einfach auf Jesus her und für sie ist dort noch die Ortschaft Nezer oder eben Nazareth ist drin beinhaltet. Das ist einfach ein Detail noch, wo man im Lexikon zu der Bibel oder von einem Jonathan Kahn nachlesen kann. Und jetzt sagt er da im Vers 27 zu einer Jungfrau, die vertraut war, und ihr sagt er jetzt, dass sie schwanger wird werden. Und jetzt schreiben ganz moderne Übersetzungen schreiben eine junge Frau. Und da bin ich froh, dass das der Lukas geschrieben hat, also wenn jemand Bescheid weiss zwischen einer Jungfrau und einer jungen Frau, ist es sicher ein Arzt. Der kann das beurteilen. Und er hat da geschrieben, Jungfrau. Also das ist eine Frau, die war noch nicht berührt gewesen. Und jetzt kommt der Engel zu ihr und sagt ihr zuerst, du Begnadete, sei gegrüßt. Und der Gruß, du Begnadete, ist für uns im Neuen Testament wiederholt an einer Stelle, wo es genau gleich steht. Und das ist im Epheser 1, Vers 6, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und jetzt kommt es, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Also so wie Maria von Gott begnadet ist, dürfen wir jetzt für uns das für uns nehmen. Jedes, der diesen Morgen hier hineinsetzt und wir sind genau gleich begnadet. Und jetzt ist einfach die Frage, aus dieser Maria ist zum Teil etwas gemacht worden, heute in verschiedenen Religionen, wo sie als sündlos irgendwo auf eine Stufe anheben, die von der Bibel her gar nicht haltbar ist. Maria war eine Frau, eine Jungfrau, wie wir auch junge Töchter haben, Mädchen in unseren Reihen, die sündigt, die einfach auch manchmal passiert ist, aber ganz klar, sie war Gott hingegeben. Sie war der Nachfolge und kompromisslos auf der Seite von ihrem Gott gestanden. Und ich war da überrascht gewesen. Es steht da, sie sei nicht verschrocken vor einem Engel. Ich weiss auch nicht, wie fest dass sie ihn gesehen hat oder ob sie fast mehr die Stimme gehört hat, sondern sie ist von der Botschaft verschrocken. Nicht vom Werkzeug, sondern von der Botschaft. Und das gibt mir auch wieder einen Hinweis für uns. Wir tun manchmal zu fest uns auf das Werkzeug fixieren, wer etwas sagt. Und dabei kommt darauf an, was gesagt wird. Das ist viel wichtiger. Weil das Werkzeug soll immer wieder in den Hintergrund und die Botschaft, das Wort Gottes, das ist das Zentrum. Wir haben ja früher in der Gemeinde, wo ich war, haben wir immer das Rotierende gehabt, wie wir jetzt hier auch ein bisschen haben. Und ich habe das gerne. Und das Todesmal hat es aber gegeben, dass ich vielleicht an einem Ort bin, einmal oder zweimal im Jahr war. Und sonst war man einfach unterwegs. Und dann war vieles so ein Ansehen der Person. Also Der eine hat die gerne gehört und der andere hat den anderen gerne gehört. Und dann hat mir einmal ein junger Bruder gesagt, der aus der Welt sich bekehrt hat und nachher in die Mission ist, sagt er, weisst Markus, mir kommt das nicht darauf an, wer dort vorne steht. Allein, wenn der schon den Text liest, bin ich gesegnet und ich behalte den Text im Auge. Das Werkzeug ist mir nicht so wichtig. Und da bei der Maria habe ich ein ähnliches Bild. Sie ist nicht verschrocken vor einem Engel, sagt uns die Bibel, sondern vor der Botschaft, die sie gehört hat. Da war sie überrascht gewesen. Und darum sagt er, fürchte dich nicht, Maria, Vers 30, du hast Gnade bei Gott gefunden. Welche Aussage? Die Weihnachtsbotschaft kommt Maria schon im Vorfeld über bei der Ankündigung. Später nachher, wo der Engel zu den Hirten gekommen sind, war es wieder das Gleiche. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch grosse Freude. Und da auch. Warum ist das so wichtig? Fürchtet euch nicht. Kennen wir Angst? Ich nehme an, dass jeder, der heute hier sitzt, Angst kennt. Einmal ich kenne es. Warum? Seit dem Sündenfall ist die Angst im Mensch drin. Weil der Mensch sich von Gott abgewendet hat, ist das Vakuum, das Leere, ist mitunter auch von Angst gefüllt worden und wird von Angst gefüllt. Und darum ist die Ermutigung immer wieder auch für uns im Neuen Testament, dass wir keine Angst haben müssen. Ich bin mit dir. Am Schluss vom Missionsbefehl, und man sagt etwa den blöden Spruch, Matthäus, am letzten ist dann bei dir jemand, wenn wir jemandem androhen will. Und wenn wir uns bewusst sind, was Matthäus am letzten steht, dann ist das eine wunderbare Aussage. Weil das sind die letzten Worte, die der Herr Jesus das Matthäus-Evangelium abschließt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist das Letzte. Ist das nicht ein wunderbarer Gruß? Das heisst, er ist mit uns, wir müssen uns nicht fürchten, wir sind unter seinem Schutz, unter seinem Segen, wir sind in seiner Hand. Und jetzt gibt er ihr die Botschaft und sagt, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und was heisst der Name Jesus? Was tut der beinhalten? Und jetzt könnte ich vom Abraham Meister so ein dickes Buch führen. Der hat 650 verschiedene Erklärungen für den Namen, was das alles bedeutet. Ich will euch vor dem verschonen, schon sind wir morgen noch da zusammensitzen. Aber es hat Menge Gedanken drin. Einerseits ist Christus die Erfüllung von allen alttestamentlichen Prophetien. Die sind in ihm erfüllt. Er ist die Vollendung von dem. Die ganze Offenbarungsgeschichte, die im Alten Testament anfängt, mit der ersten Offenbarung im 1. Mose 3,15, ganz schwach fern, wird immer stärker und immer tiefer, immer auf Jesus her und in ihm erfüllt. Und jetzt im Neuen Testament sagt er uns, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich ihrer Mitte. Der Name Jesu. Der ist so inhaltsvoll, da ist so viel drin. Oder wer immer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Wie manchmal bin ich schon dankbar gewesen, wenn ich in ein Leben schauen durfte, das verkachelt war, das verdorben war, das elendisch war und vielleicht fast am Schluss von dem Leben und die Person sagt, für mich ist keine Hoffnung mehr. Und da kann ich sagen, wenn du den Namen Jesus anrufst, wirst du gerettet werden. Das ist eine wunderbare Zusage von ihm. Alles in dem Namen Jesu. Und jetzt kommt Maria der Auftrag über, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Retter, Heiland und so weiter, was dort alles drin ist. Und dann steht im Vers 32, und er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein und so weiter. Einfach ein kurzer Beschrieb von dem Engel, den er an Maria gibt, über ihren werdenden Sohn. Was hat das bei ihr bewirkt? Die Garantie hat von uns niemand gehabt, wenn wir älter geworden sind. Unser Anliegen, auch meins, war es schon vor der Geburt, dass ich gesagt habe, Herr Jesus, ziehe du meine Kinder früh zu dir her und bewahre sie du. Und ich, als sie ganz klein waren, das habe ich aber immer allein gemacht mit meiner Frau, habe ich gebetet, Herr Jesus, wenn eins von meinen Kindern vom Weg abkommt, dann nimmst du zu dir, bevor es selber entscheidet. Wenn du die mir lässt, bis sie selber entscheidet, weiss ich, dass du sie wirst zu dir nehmen. Und er hat es so gemacht, auch wenn es durch Umweg gegangen ist, durch Umstände. Jetzt, das ist nicht ein Rezept, das ich weitergeben will. Das muss jeder selber wissen. Aber der Name Jesu, da ist sehr viel drin. Und jetzt kommt Maria und mir gefällt das im Vers 34. Rein, unberührt. Und jetzt fragt sie der Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiss. Das heisst, sie sagt da, wir sind zwar verlobt, aber wir sind in dieser Verlobung rein geblieben. Und ich will da einfach die jüngere Generation ermutigen, das ist eines von diesen Prinzipien, die wir mitnehmen wollen und wo einfach ein grosser Segen drauf ist. Wenn wir warten mit dem bis in die Ehe und da nicht etwas vorweg nennt, was eigentlich in die Ehe gehört. Und jetzt sagt ihr der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und für mich ist da zweimal wie eine doppelte Aussage drin. Der Geist Gottes und die Kraft vom Höchsten wird über dich kommen. Und nachher sagt er, und darum wirst du schwanger werden und das Heilige in dir wird geboren werden. Die Kraft vom Höchsten wird dich überschatten. Was macht die Jungfrau jetzt? Sie ist sich bewusst, was das bedeutet. Sie kennt das Gesetz. Sie ist in Israel aufgewachsen. All die Gepflogenheiten. Sie weiss, wenn ich schwanger werde, ohne mit einem Mann geheiratet zu sein, ist über mich eigentlich das Todesurteil. Der Mann kann mich einklagen und ich werde rausgeführt und gesteinigt. Ende. Das ist abgeschlossen. Sie weiss auch, wenn der Mann nicht zu mir steht, dann bin ich eh freiwillig. Und wenn er zu mir steht, übernimmt er die Schuld allenfalls für die Schwangerschaft, die passiert ist. Weil das glaubt ja uns kein Mensch. Also die Frau war in einem immensen Spannungsfeld. Und haben wir es nicht etwa ähnlich mit all den Verheißungen, die wir in seinem Wort drin haben. Wenn er sagt, fürchte dich nicht, wenn ich jetzt das wieder nehme. Und jetzt schaust du die nächste Woche hin und hast dort vielleicht einen herausfordernden Kontakt oder ein schwieriges Gespräch oder irgendetwas, das bevorsteht. Und es wird dir einfach anders werden. Fürchte dich nicht. Das heisst, die Verheißung und die momentane Situation ist ein Spannungsfeld. Und Gott mutet uns das zu, immer wieder so Spannungsfelder. Er gibt uns wunderbare Verheißungen und er tut uns aber auch Wege gehen, die einfach im Moment so ein Spannungsfeld darstellen und geben. Aber das soll uns näher zu ihm treiben, das soll uns reifen und so weiter. Und jetzt gibt er ihr aber die erste Ermutigung mit auf den Weg. Und ich will nachher noch mal ein paar erwähnen. Er sagt ihr, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit deinem Sohn in ihrem Alter und im sechsten Monat. Und über sie sagt man, sie ist unfruchtbar und der Mann war zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Und jetzt sagt ihr der Engel, das ist ein Indiz, das sie prüfen kann. Das kann sie nachprüfen. Und das gibt ihr eine Ermutigung. Gang zu der Elisabeth, die ist schwanger. Die ist im sechsten Monat. Da sagt er noch, wie weit das die Schwangerschaft ist. Gewaltig. Eine Ermutigung. Und macht es bei uns nicht gleich. Wie manchmal gibt er auch uns immer wieder Ermutigungen mit auf den Weg. Wenn wir ins Wort schauen, wenn wir im Gebet sind, durch seinen Geist, immer wieder tut er uns ermutigen und er will uns ans Ziel bringen. Und dann sagt er noch im Vers 37 und auch der Vers, wenn er den von dem Morgen mitnimmt, dann hat er viel mitgenommen. Er sagt dort, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und jetzt möchte ich noch eine andere Frau ganz kurz dazu nehmen als Einschub, auch eine gläubige Frau. Weit vorne im Alten Testament, im ersten Bund, und jetzt sind wir da im zweiten. Im ersten Bund beim Abraham, Zara. Zara und der Abraham, beide auch alt. Und jetzt kommt da der Herr Jesus, der Engel des Herrn, mit noch zwei Engeln auf der Abraham zu. Es ist total heiß dort. Der Abraham ist irgendwo unter einem Baum, macht Mittagsruhe und jetzt sieht er die drei Männer kommen. Er hat sie begrüßt, er hat sie willkommen geheißen und der Frau und den Diener gesagt, sofort das Mahl bereiten und so weiter. Und irgendwann tut ihm der Herr Jesus ankündigen und die Frau hört es und sagt, deine Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Was macht Sarah? Viele machen es schon jetzt, das stimmt, ist es so. Ja? Sie lachen. Warum? Ja, ist ja logisch. Das ist ganz menschlich. Jetzt habe ich so lange gewartet, jetzt bin ich so alt, mein Mann noch älter, 10 Jahre älter, ist nichts mehr, da passiert nichts mehr, vergiss es. Das ist jetzt Theorie, das ist Illusion. Das kann nicht mehr stimmen. Und dann sagt der Herr Jesus, der Engel des Herrn, sagt, warum lachst du? Und jetzt wird es peinlich. Ich habe nicht gelacht. Können wir dem Herr Jesus sagen, was wir gemacht haben oder was nicht? Der muss nicht einmal dabei sein, er weiß alles, er ist allwissend und allgegenwärtig. Und er muss ihr sagen, du hast gelacht. Aber er hat ihnen gleich das Kind gegeben. Und darum bin ich da stillgestanden, wieder bei der Maria, die ganz einen schwierigen Weg jetzt einschlägt. Denn was ihrem Zukunft, was ihrem Leben alles kommt, wie steinig das der Weg ist, das weiss sie im Moment noch nicht, ich muss nur vermuten. Einerseits sind sie in einer armen Familie, der Josef, ihr Mann, ist arm, da ist kein Vermögen rum. Das sehen wir später, wo sie den Herr Jesus am 33. Tag darbringen und eigentlich hat man dort das Lamm gebracht beim Darbringen. Und sie haben von der Ausnahme Gebrauch gemacht und haben das mit 2 Tauben gemacht. Das war für die sozial Schwache. Ist das gewesen. Also sie haben von dem Gebrauch gemacht. Und jetzt sagt da Maria in dieser Situation, siehe, ich bin des Herrn Magd, wir geschehe, wie du gesagt hast. Muss ich euch sagen, was ich gesagt hätte? Mindestens etwas hätte ich noch gesagt. Ich hätte gesagt, Engel, ein Bitte habe ich noch an dich. Kannst du das nicht an meinem Verlobten noch sagen? Weil wenn ich dem sage, ich bin schwanger, sagt er, komm Maria, vergiss es. Das läuft nicht mehr super. Und jetzt willst du deinen Ausrutscher noch irgendwie verkaufen und sagen, es sind vom Geist Gottes. Das hat es noch nie gegeben. Vergiss es. Nicht so. Ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Kein Wunsch, nichts. Sie überlässt das Gott. Die Frau beeindruckt mich. Das ist das Vorbild. Und Gott möge uns Gnade schenken, dass auch unser Glaube, unsere Nachfolge in dieser Tiefe und in dieser Hingabe darf sein, wie es bei ihnen ist. Jetzt möchte ich noch ganz kurz erwähnt haben, sie kommt auf ihrem Weg noch mal ein paar Ermutigungen über, bevor es so weit ist. Einfach immer wieder so ein kleines Eckpfeilerli. Die erste haben wir gesehen mit der Elisabeth. Sie ist nachher schnurstracks zu der Elisabeth. Und Elisabeth begrüßt sie beim Eingang, bevor sie etwas weiss und sagt ihr, du bist schwanger. Und zwar mit dem, der über meinen Sohn noch kommt, Herr wird sie. Ist das nicht eine wunderbare Erhöhung? Wo sie weiss, Gott hat da den Weg vorbereitet. Nachher die nächste Mutmachung, die sie überkommt, ist bei ihrem Mann, beim Josef. Er will sie verlassen. Es kommt so, wie ich befürchtet habe. Er denkt, ich bin Nacht und Nebel, schleiche ich ab. Ich will sie ja nicht das Messer liefern. Dann soll sie mit ihrem Problem selber zu Schlag kommen. Und jetzt kommt der Engel zum Josef und sagt ihm, was er zu tun hat. Auch dort wieder ein Gott eingegriffen. Eine nächste Mutmachung ist nachher die Hirte nach der Geburt. Wo die Hirte zum Stall kommen und sagen, uns sind die Engel begegnet und haben uns diese Botschaft gebracht. Wieder eine Bestätigung, dass es der Sohn Gottes ist, der hier auf die Welt gekommen ist. Dann am 33. Tag, was ist dann passiert, als sie in den Tempel gekommen sind? Hanna und Simeon. Beide auch ein Zeugnis weitergeben von dieser Geburt, die jetzt hier passiert ist, eine weitere Ermutigung. Und am Schluss noch, vielleicht nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren, ich weiß nicht, nach welcher Zeit das zwischen denen war, kommen noch die Magier aus dem fernen Osten, die Sterndeuter. Und auch sie geben ihr nochmal eine Ermutigung. Dürfen wir es nicht auch so erleben? Wenn wir in seiner Nachfolge sind, vom Herr Jesus, immer wieder ins Wort schauen, mit ihm verbunden bleiben, er wird uns nicht über Erwarten prüfen oder Wege führen, wo wir nicht in der Lage sind, sondern wir dürfen wissen, er wird uns immer wieder die nötigen Ermutigungen und Wegweiser, Wegleitungen zuteil werden. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für die Weihnachtszeit, wo wir wieder drin sein dürfen. wo wir auch die alten Geschichten, die wir alle Jahre wieder anschauen dürfen und wollen anschauen, wo uns immer wieder neu ermutigen, aber auch ermahnen. Wie du die Werkzeuge in deiner Hand gehabt hast, auch an Maria, wie sie sich einfach von dir hat brauchen lassen, von dir an den Ort her hat stellen lassen, wo du hast wollen. Herr Jesus, sie hat sich führen von dir. Sie war in deiner Hand gewesen. Danke, dass du sie aber auch gesegnet und bewahrt hast. Und danke, dass du bis heute gleich bist. Auch wir sind in deiner Hand. Wir stehen in deinem Dienst. Wir sind mit dir unterwegs. Lass du auch uns Botschaften sein. Jedes an dem Ort, in dem Umfeld, wo das du hergestellt hast. Dass unsere Mitmenschen einfach ein Licht dürfen sehen, dass von uns aus eine Wärme, ein Frieden strahlt, auch in dieser dunklen, in dieser Zeit, wo immer drüber wird, dass wir einfach dürfen eine Oase sein für andere. Segne du jedes, segne du ein weiteres Zusammensein hier in diesem Kreis. Amen.